Eine unvermittelte Böe ließ die Gondel ächzen. Draußen hatte sich der Windsack aufgebläht. Die Familiengarde machte die Leinen los. Die wenigen Laternen Babels, die den Nebel durchbohrten, verschwanden sofort. Schreie gellten durch den Zeppelin, der von Ninas Atem vorangetrieben wie eine Papiertüte hin und her taumelte. Auf Irrfahrt über dem offenen Wolkenmeer. Wie Dominosteine purzelten die Menschen übereinander. Ophelia stellte sich lieber nicht vor, wie es gewesen wäre, sich ohne ihre Handschuhe an dieses Geländer zu klammern. Sie fühlte sich wie auf einem der Karussells im Alternativprogramm. »Wir müssen die Maschine unter Kontrolle bekommen«, brachte sie zwischen aufeinanderschlagenden Zähnen heraus. Thorns Beinstütze hatte einen beunruhigenden Winkel angenommen, doch der Kaugummi, der an seinem Uniformärmel klebte, schien ihn weit mehr zu stören. »Ich bezweifle, dass Lady Septima so zuvorkommend war, die Steuerung zu ermöglichen.« Er fuhr seinen langen Arm aus, als Ophelia das Gleichgewicht verlor. Der Zeppelin hatte sich gerade nach vorn geneigt. Flüche wurden ausgestoßen. So hatten die Schmuddelkinder von Babel das Ende der Welt ganz bestimmt nicht feiern wollen. Während alle sich festhielten, wo es gerade ging, rauschte das, was Ophelia zunächst für einen Servierwagen gehalten hatte, übers Parkett heran. Es war Ambrosius. Seine verdrehten Hände versuchten ohne großen Erfolg, die Bremse des Rollstuhls zu betätigen. Der Schal hatte sich mit gesträubter Wolle um seinen Hals geschlungen. Er selbst wirkte dagegen ziemlich ruhig. Sein Gesicht begann sogar regelrecht zu strahlen, als er Ophelias verblüfftem Blick begegnete. »Ihr hier, Miss? Wie habt ihr...« Der Rest seiner Frage verschwand mit ihm den unerbittlichen Abhang des Decks hinunter. Der Zeppelin kippte in die andere Richtung. Erneutes Fluchen. Dem Schlingern wehrlos ausgeliefert, kam Ambrosius von der anderen Seite wieder angekullert. Thorn griff nach dem Schal, als der Rollstuhl vor ihnen vorbeifuhr, und brachte ihn unsanft zum Stehen. »Was habt ihr hier zu suchen?« Sein Ton war anklagend. Verunsichert klimperte Ambrosius ein paar Mal mit seinen langen Gazellenwimpern. Mitten in diesem widerwärtig stinkenden Backofen waren seine goldbraune Haut, seine schwarzen Haare und weißen Kleider so seidig wie eh und je. »Die Illegalen, die ich bei mir aufgenommen habe, ich konnte nichts tun. Sorry. Die Olfaktiven der Familiengarde hatten ihren Geruch aufgenommen und sind der Spur bis zum Haus meines Vaters gefolgt. Befehl von Lady Septima. Wir wurden alle schon vor Tagen verhaftet und getrennt. Ich weiß nicht mal, ob sie auch an Bord sind. Dieses Langstreckenschiff ist gigantisch. Ich habe sie nicht gefunden. Stimmt es, was man hört? Die gute Familie ist ebenfalls versunken?« Ohne sich um das Schwanken der Gondel oder die Ausrufe rundum zu scheren, packte Thorn den immer zappligeren Schal noch fester und zwang Ambrosius, ihm in die Augen zu sehen. »Was verheimlicht ihr uns, ihr und euer Vater?«
»Ich verstehe nichts, Sir.
Ich glaube, ihr versteht ganz genau.« Von ihrer ersten Begegnung an hatte Thorn Ambrosius verdächtigt, ein Spitzel Lazarus und damit auch Eulalia Gortz zu sein. Die Entdeckung seiner Graburne im Kolumbarium hatte Thorns Meinung von ihm nicht verbessert. Ophelia selbst hatte überhaupt keine Meinung mehr. Sie betrachtete Ambrosius' kleinlautes Spiegelbild in der Fensterscheibe, wie sie es in der letzten Zeit so oft getan hatte, um sicherzugehen, dass ihr Gegenüber nicht der andere war. Doch was bewies das im Grunde schon? Spiegel deckten nicht jeden Betrug auf. Ophelia wusste vielleicht nicht, wer Ambrosius wirklich war, aber zwei Dinge standen für sie außer Zweifel. Erstens, der Schal vertraute ihm. Und zweitens, jetzt war nicht der richtige Moment für Erklärungen. »Ihr seid doch Chauffeur«, mischte sie sich ein. »Könnt ihr einen Zeppelin steuern?« Ambrosius schüttelte halb erstickt den Kopf, bis Thorn ihn endlich losließ. »Anscheinend wurde die Kommandobrücke sabotiert. Und das ist nicht die einzige schlechte Nachricht, Miss. Dort, wo uns Ninas Atem hintreibt, werden wir keine Arche finden, auf der wir landen könnten. Vater hat mit mir die Karten studiert. In dieser Richtung gibt es nichts. Nur Wolken.« Ophelia wurde es nun wirklich mulmig. Ein erneuter Ruck drückte das Geländer zwischen ihre Rippen und nahm ihr den Atem. Sie atmete tief ein, nahm den Gestank wieder wahr, die Schreie, das Schlingern und, intensiver als alles andere, Thorns große Hand, die ihre umklammert hielt. Klick, klack. Die Taschenuhr schaukelte hypnotisch am Ende ihrer Kette, während der Deckel sich im Rhythmus eines rasenden Herzschlags öffnete und schloss. Bei ihrem Anblick durchzuckte Ophelia eine irrwitzige Idee. »Wo ist diese Kommandobrücke?« Ambrosius hatte alle Mühe, seinen Rollstuhl zu stabilisieren. Seine verkehrt herum angewachsenen Gliedmaßen erleichterten ihm die Sache nicht gerade. »Am anderen Ende der Gondel, Miss, aber sie wurde sabotiert, wie ich euch...« »Wir müssen dahin«, sagte Ophelia. Mit dem Rücken an der Scheibe musterte Thorn das immer zügellosere Durcheinander, das auf dem Deck herrschte. Aus dem Gerempel wurde mal ein Streit, mal eine Umarmung. Einige Passagiere schlossen Wetten ab, wann genau sie sterben würden, wobei die weniger optimistischen sich keine Viertelstunde mehr gaben. Sobald jemand panisch schrie, stürzten die Schmuddelkinder von Babel sich auf ihn, um ihm ihre Flugblätter in den Mund zu stopfen. Musiker hatten Saxophone herausgeholt und gaben schwindelerregende Jazz-Improvisationen zum Besten. Einer von ihnen brach sich ein paar Zähne aus, als ihn ein Ruck zu Boden schleuderte. Eine splitternackte alte Dame tanzte ebenso schlingernd wie das Luftschiff auf einem Tisch. Thorn rümpfte seine lange Nase. Zu Ambrosius' größter Überraschung packte er die Griffe des Rollstuhls und marschierte los.
»Und ich dachte, ihr würdet mich nicht mögen, Sir.«
»Ich mag euch nicht«, murrte Thorn, indem er ihn vor sich herschob. »Ich benutze euch.« In der Tat manövrierte er den Rollstuhl wie einen Eisbrecher, um sich eine Schneise durch die kompakte Masse der Passagiere zu bahnen. Ophelia bildete das Schlusslicht und sorgte dafür, dass niemand Thorns Krallen von hinten überraschte. Sicher war das eine Erweiterung ihrer eigenen Drachenkraft, doch sie nahm Thorns Schatten, der wie elektrisch geladener Stacheldraht knisterte, immer deutlicher wahr. Sich unter diesen Umständen zu beherrschen, musste für ihn jeden Moment eine Herausforderung sein. Gemeinsam kämpften sie sich schwankend durch die chaotische, stinkende Menschenflut, vorbei an überquellenden Kabinen, geplünderten Küchen, okkupierten Besatzungskajüten. Die Lampen gingen in einem Fort an und aus. In diesem Wechsel von Tag und Nacht mischten sich Schluchzer und irres Lachen. Es herrschte pure Hysterie. Dann Stille. Schwer wie ein Sargdeckel hatte sie sich so plötzlich auf das Luftschiff gesenkt, dass Thorn mit Ambrosius Rollstuhl mitten im Lüftungsraum stehen geblieben war. Ehe Ophelia fragen konnte, was los war, erstarrte sie und mit ihr die Frage auf ihren Lippen. Sie spürte es bis in ihre Eingeweide, die Gewissheit, da zu sein, wo sie niemals hätte sein dürfen. Die Fenster waren bleich geworden. Sie waren dabei, im Wolkenmeer zu versinken, in der großen Leere zwischen den Archen. Nie war Ophelia von einem derart starken Widerwillen erfüllt gewesen, einem so instinktiven Bedürfnis, woanders zu sein.
»Die Leere, wir sollten nicht hier sein.«
Sprechen fühlte sich ebenso unnormal an wie atmen.
»Geh weiter«, sagte Thorn, »wir haben es fast geschafft.«
Ophelia bemerkte unter den gewaltigen Kupferrohren der Lüftungsanlage zusammengekauerte Männer und Frauen. Niemand an Bord weinte oder lachte mehr. Versunken in seinem zu großen Rollstuhl, der durch den Saal driftete, den eingerollten Schal an sich geschmiegt, hatte Ambrosius entsetzt die Augen aufgerissen.
»Die planetare Erinnerung, die planetare Erinnerung«, wiederholte er immer wieder.
Hinter ihm, am Ende eines letzten Gangs, schillerte die riesige Glasfront der Kommandobrücke. Thorn hatte recht, sie hatten es fast geschafft. In der Kommandobrücke waren alle Navigationsinstrumente aus dem Bedienpult gerissen und der Pilotensitz seines Steuerruders sowie sämtlicher anderer Hebel beraubt worden. Es war noch katastrophaler, als Ophelia erwartet hatte. Das Wolkenmeer drang schon durch die Ritzen zwischen den Scheiben herein und verteilte seine Nebelschwaden in der Kabine. Das Gefühl der Beklemmung war unerträglich.